Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gameplan Podcast. Marc, mein lieber Co-Host, wie geht's, wie steht's? Was machen Sachen?
Mir geht's wunderbar. Ich bin voll koffeiniert und teeiniert. Ich
Ja?
habe nämlich ja noch ein Update, was ich schuldig bin von letztem Mal.
Das habe
Du
ich schon wieder
meintest ja,
vergessen.
du meinst, ich soll herausfinden, was der Unterschied zwischen Tein und Koffein ist
Ah,
in der
okay, hau
Wirkung.
raus.
Das habe ich nämlich heute Morgen noch extra nachgeschaut, nachdem ich meinen zweiten Grüntee gesippt habe. Und der Unterschied ist tatsächlich, dass also Koffein und Tein eigentlich gleich ist von der Substanz. Nur dass in grünem Tee oder in Tee mehr Gerbstoffe drin sind. Und die Gerbstoffe binden das praktisch und deswegen wird es langsamer ins System gebracht. Deswegen hast du einen langsamen Anstieg, es bleibt relativ konstant und dann fällt es wieder ab. Im Vergleich zu Koffein, wo du halt einen krassen Peak hast. Und das ist im Endeffekt der Unterschied. Deswegen, und das habe ich gar nicht gewusst, darf man den grünen Tee oder wenn man den unterschiedlich lang zieht, dann schmeckt der ja auch anders.
Bitterer.
Und hat auch, genau, wenn man kurz zieht, meistens bitterer. Dann, ich
Nee,
glaube,
lang.
ausgewogen und dann
Je
wieder
länger und
bitter.
heißer, desto bitterer, glaube ich.
Genau, Temperatur macht auch einen Unterschied, aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn man länger ziehen lässt, dass dann mehr Gerbstoffe praktisch reinkommen, weil Koffein löst sich recht schnell oder das Tein innerhalb von ein, zwei Minuten schon und alles danach sind dann mehr Gerbstoffe und die
Ja.
binden das wieder. Das heißt, wenn du länger ziehen lässt, dann wirkt es nicht so schnell, sondern viel, viel später erst. Das heißt, da kann ich auch so ein bisschen eigentlich fast müder machen als fit. Ich wusste immer, also ich wusste, dass man den nicht so lange ziehen lassen soll, wenn man fit sein soll oder will. Aber ich wusste nicht warum und jetzt weiß ich es. Und hoffentlich jetzt
Okay,
alle
das
auch.
heißt, ich kann meinen grünen Tee nicht mal morgens trinken, weil ich und kann nachts trotzdem nicht schlafen, weil das Koffein noch länger hält.
Ja, dafür halt nicht so stark.
Okay.
Im Endeffekt ist es die gleiche Substanz, sie wirkt nur auf eine andere Art und
Also
Weise,
habe ich
also
vorhin
ohne.
geschummelt, weil ich hatte vorhin grünen Tee.
Ja, nicht schlimm.
Ja, im Endeffekt diesmal, das ist ja für mich auch keine Challenge jetzt mit dem Koffein, sondern einfach nur, ich habe zu Hause nur die koffeinfreie Bohne gehabt und ich trinke jetzt morgens kein Koffein. Das ist der einzige Unterschied. Okay, gute Recherche,
Wer
danke
das
dafür,
geklärt, genau.
Dr. Mark, wer das geklärt. Lass mal kurz eben über dein Call von eben reden. Du hattest eben, glaube ich, ein Monthly und erzähl mal so ein bisschen, was du gerade für Amex-Struggles hast, was genau ihr macht mit der sogar Warenfinanzierung und dem unternehmerischen Risiko, was ihr eingeht, deiner Meinung nach.
Ja, okay. E-Commerce ist ja ein Cash-Game im Endeffekt. Also man kauft ja physische Produkte. Das heißt, irgendjemand muss die bezahlen. Das bist du als Unternehmer oder Unternehmen. Und irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und das Grundproblem ist ja, dass wenn du heute was bestellst, es in den meisten Fällen nicht morgen schon Verkauf ist. Jedenfalls, wenn du zum Beispiel auch aus China sourced, dann wird das hergestellt, wird das verschifft, bis es dann im Amazon-Lager ist, gedreht ist, bei dir auf dem Konto ist, bis Amazon ausgezahlt hat, vergeht da sehr viel Zeit. Wir haben uns halt glücklicherweise mit Lebensmitteln eine Branche ausgesucht, die uns kurze Cashflow-Cycles ermöglicht, weil wir in Deutschland einfach vor Ort im Handel einkaufen können. Das ist schon cool, also dass man halt wirklich kurz Ware kaufen kann. Ich kann heute in Edeka gehen, Großhandel, mir Ware kaufen, die auf Amazon bringen, abverkaufen und habe dann kurze Cycles. Noch smarter ist natürlich, wenn du das gar nicht selbst finanzierst, sondern über eine Amex laufen lässt, und dann praktisch die Ware eigentlich gar nicht vorfinanzieren musst. So, das ist die Theorie. In der Praxis ist es halt so, wenn du ja eine Amex-Karte beantragst, dann hast du ja erstmal ein gewisses Rahmenlimit, einen Kreditrahmen. Und den kannst du ja online anfragen, kannst auf so einen Button drücken, dann steht da ja, also du musst eine Zahl eingeben und dann steht da, sie haben 15.000 genehmigt. Wenn du eine höhere eingibst, kommt vielleicht nicht genehigt oder wieder genehmigt, aber du weißt nie so richtig, was eigentlich das eigentliche Limit.
Das wird
Kannst du ein
übrigens
bisschen
addiert.
rumtesten.
Das
Das
wird
heißt
addiert.
addiert.
Du fragst 10.000 an. Das wird genehmigt, also da steht der Verfügungsrahmen reicht. Wenn du dann nochmal 10.000 anfragst, dann ist es wie eine Anfrage für 20.000 in Summe.
Really? Okay,
Das habe ich
krass.
mal gelernt, ja.
Interessant.
Weil das kann nämlich sein, dass du danach nochmal 5.000 anfragst, dann steht da, das passt. Und das bedeutet quasi, ja, 15.000 Euro gehen auch in Summe.
Ach so, das ist praktisch wie so drei einzelne Rechnungen anzufragen, sozusagen.
Die erste ist
Okay,
genehmigt und die
interessant.
zweite, wenn die dein Limit überschreitet, ist sie dann nicht mehr genehmigt. Also nur so ein kleiner.
Okay, das ist interessant. Vielleicht haben wir das dann sogar falsch im Kopf gehabt, was die Gesamtsumme ist. Anyway, im Endeffekt ist die Gesamtsumme trotzdem zu wenig für das, was wir für Q4 brauchen. Deswegen, ja,
Ja.
haben wir gerade so überlegt, wie kann man das vielleicht umgehen, optimieren, erhöhen. Und
Könntest
da haben wir
die
gerade den.
Hackers Amex nutzen und wir machen ein bisschen Rechnungspingpong.
Ja, das habe ich ja davor mit meiner Holding gemacht und das will ich eigentlich umgehen, weil das übel der Pain ist mit den Darlehen und so. Das war eigentlich das vorige Setup.
Ich gebe dir einen Freundschaftszins.
Ja, ist der 0%?
Nein. Hallo, Fremdvergleich. Wer ist
Ja,
dieser
genau, aber aus
Lautstoller?
meiner Holding darf ich ja 0%. Deswegen, das ist natürlich besser. Ja, aber das kann ich mit Hackers nicht machen.
Okay.
Oh, aber das ist das Thema. Deswegen, ja, E-Commerce ist halt immer Cash-Game. Deswegen, wenn man schlaue Lösungen findet für sowas, dann kann man da echt viel Skalierung rausholen, glaube ich. Und das,
Habt ihr eine
ja.
Amex Platin oder Gold?
Eigentlich hatte uns eine Gold gereicht, aber die kam nie an. Deswegen haben wir eine Platin bestellen müssen. Das war auch ein Riesen-Pain. Ich sagte, der Amex Support ist der schlimmste Support von allen, finde ich. Da ist
Ja.
Amazon und Facebook noch viel besser oder Meta. Ja,
Aber wieso einfach
Katastrophe.
anrufen?
Ja, das Problem ist, das Business-Team, das ist nicht, also da, wo du anrufst, das ist nicht das Business-Team, sondern das ist der normale Amex-Support. Und die können manche Fragen beantworten, aber so die ganzen Antragssachen und so leiten die weiter an das Business-Team und die kannst du nicht erreichen. Und die sagen halt immer, die melden sich, aber die melden sich nie. Also wir haben jetzt wirklich ein halbes Jahr gebraucht, oder noch länger, glaube ich, bis wir jetzt eine Amex bekommen haben, weil, ja, kam einfach nicht an.
Ich weiß nicht, ob ich Glück hatte, aber ich glaube, ich habe jetzt in Summe über die letzten Jahre 3 Amex beantragt und immer sofort bestätigt, sofort zugeschickt. Ich hatte noch nie ein Problem. Wenn ich angerufen habe, war da eine super kompetente Dame am Telefon. Einmal wurde ich, glaube ich, sogar weitergeleitet an die Businessabteilung am Telefon. Also ich habe da bisher immer
Ich glaube, bei
Glück
großen
gehabt.
amerikanischen Unternehmen oder generell großen Unternehmen ist immer so, die Prozesse sind so geil und perfektioniert, dass wenn alles klappt, hast du eine geile Experience. Wenn irgendwo was nicht klappt, dann hast du eine horrible Experience, weil du keine Chance hast, diesen Prozess irgendwo zu greifen oder jemanden zu erreichen oder die kennen dich selber nicht damit aus. Also die wissen ja nicht mal, was schiefgelaufen ist. Die sagen einfach, keine Ahnung, können die nachgucken, warum die Karte nicht ankommt. Kommt halt nicht an. So.
Müssen Sie noch eine beantragen?
Und ich kann aber auch keine neue beantragen, weil dann steht da, diese
Sie
Karte
haben
wurde
schon.
bereits beantragt. Und die einzige Lösung war jetzt, die höhere Karte zu beantragen, die dann angekommen ist. Warum auch immer, die angekommen ist. Also es ist halt ein bisschen random so. Aber das war halt auch ein Fall von 10.000 wahrscheinlich, der normal nie vorkommt, aber uns hat es halt erwischt in dem Fall. Ja. Jetzt haben wir eine.
Sehr gut. Okay, nächstes Thema. Du erzählst mir seit ein, zwei Tagen ganz verrückte Geschichten bei WhatsApp. Du bist mal wieder in alle Gehirnregionen reingegangen und ich habe mir schon wieder Sorgen gemacht, was du gerade für einen Philosophietrip schiebst. Hol mich mal ab. Aber ich glaube, es hatte ausnahmsweise was mit Produkten zu tun, weil ich will nachher mit dir auch so ein bisschen über Produktrecherche reden.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es war, aber bestimmt schon so 22 Uhr oder so. Und ich schreibe so, Chris, ich habe mich gerade die letzte Stunde mit Gehirnarealen beschäftigt.
Ja, und ich denke mir, nein, Junge, nicht jetzt um die Uhrzeit, der.
So kurz vorm Schlafen noch so eine Bombe gedroppt. Nee, wenn ich laufen gehe oder Cardio mache, so 202 Cardio, ziehe ich mir
Also
meistens,
nie.
sehr selten, ziehe ich mir dann Audiobücher rein. Und letzte Woche habe ich das tatsächlich gemacht. Dementsprechend ja, habe ich mal wieder ein neues Buch konsumiert. Das heißt Biology. Kennst du das? Also geschrieben mit Buy wie kaufen.
Ah, aber ich habe mich kurz gedacht, Junge, also das Buch heißt Biologie. Naja, weiß ich nicht, kenne ich noch aus der Schule. Aber
Das
okay.
ist ja mit Absicht, der Name ist so gewählt, weil natürlich das Buy mit Biology, also gemischt ist
Kaufen.
sozusagen.
Ja.
Genau, ja,
Okay,
sehr schlau.
erzähl.
Auf jeden Fall geht es in dem Buch um Kaufentscheidungen, also wie Menschen Kaufentscheidungen treffen. Und das ist so ein Dude, der heißt Martin Lindstrom. Das ist so ein Marketer, Professor, was weiß ich. Und der hat von sehr vielen großen Firmen Geld eingesammelt und so die größte Marketing-Psychologie-Studie gemacht, die es bisher gegeben hat. Mit halt sehr modernen Gehirnuntersuchungen, also wirklich so wie im MRT praktisch bloß für Gehirnuntersuchungen, wo man teilweise, normalerweise nutzt man die für irgendwelche, keine Ahnung, Schlaganfälle rausfinden oder irgendwelche verrückten Krankheiten und so. Und der hat es genutzt, um praktisch rauszufinden, wie bestimmte Gehirnregionen auf Marketingbotschaften reagieren und welche überhaupt reagieren. Und das war sehr langatmig, das Buch. Also sehr ausgeschmückt, sage ich mal. Man muss es nicht lesen, glaube ich. Es reicht, wenn man das in GPT so reinknallt, was der Kern davon ist. Aber was ich trotzdem spannend fand, ist, dass Menschen auch bei nicht emotionalen Produkten, also eigentlich jegliche Kaufentscheidung, fast nie rational treffen, sondern immer emotional. Und die Logik eigentlich fast immer komplett ausgeblendet wird. Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch Marketing und Advertising, so jeden Trick zu nutzen, um Produkte irgendwie zu framen, anders darzustellen, bestimmte Trigger auszulösen, was bestimmte Zielgruppen anspricht. Und ein Beispiel davon fand ich sehr spannend. Man kennt ja diese Abschreckbilder auf Zigarettenpackungen, so von Krankheiten und so weiter. Und die haben tatsächlich herausgefunden, dass dadurch die Kaufrate sich sogar erhöht hat, weil das nicht abschreckend wirkt. Also es wirkt in einem Gehirnareal, was nicht direkt für die Angst wirklich zuständig ist, sondern eher für dieses Nervenkitzel, was Cooles ausprobieren, so dieses, das ist gefährlich, das ist cool. So, das sorgt eigentlich eher dafür, dass, also auf jeden Fall nicht, dass es weniger gekauft wird. So, haben die herausgefunden. Und auf der Basis von dieser Erkenntnis haben sie halt versucht herauszufinden, okay, was bringt denn überhaupt was und welche Gehirnareale werden da stimuliert und so. Und dann habe ich mich auf Basis dieser Erkenntnis, das habe ich beim Laufen gehört. Und dann dachte ich, ja, interessant, ich frage mal GPT, was gibt es denn für Gehirnareale und für was sind die alle zuständig und wie könnte man im Marketing sich generell überlegen, wie man diese Gehirnareale irgendwie nutzt, um ja, Produkte zu verkaufen im Endeffekt. Und darüber bin ich dann so auf dieses Thema Belohnungssystem gestoßen. Und ich muss jetzt nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Das Belohnungssystem ist der Nucleus accumbens. Das ist der Gehirnbereich dafür. Der halt so auf Dopamin, Belohnungssystem, bestimmte Trigger setzt, die man auch so im Marketing kennt, wie keine Ahnung, irgendwelche Launch-Countdowns, Previews, Teasers, Coming Soon, aber auch so belohn dich selbst, Produkte, sage ich mal, Geschenkprodukte, solche Sachen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was kann man da draus vielleicht ziehen, so als Schlüsse, was Produktframing angeht, und habe ich da so ein bisschen reingearbeitet. Ich habe so eine Riesentabelle gerade vor mir. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht komplett erzählen, weil sonst alle Leute abschalten, welches Gehirnareal mit welchem Trigger gekoppelt ist und wie man daraus praktisch eine Marketingbotschaft macht. Also als Beispiel, ich suche mal irgendwas raus.
Hast du das selber gebastelt oder mit ChatGPT
Das habe ich mit
oder?
GPT gemacht, genau. Was haben wir denn hier?
Wir können ja
Genau,
mal.
also zum Beispiel, weil wir ja auch oft über Branding sprechen, so die emotionale Bedeutung und das ist eine Mischung aus emotionaler Verarbeitung vom limbischen System und Langzeitgedächtnis, also Hippocampus. Und das schafft praktisch diese tiefen Verbindungen, diese Erinnerung an Marken und das Gefühl einer Marke sozusagen. Also eine Gründerstory, eine Markengeschichte, Testimonial-Videos, so emotionales Copywriting und Branding, so das sind diese zwei Areale zum Beispiel. Und ich fand es halt super spannend zu lesen mal, okay, krass, anscheinend ja, sind einfach verschiedene Bereiche im Gehirn für verschiedene Marketing-Themen zuständig und ich habe versucht halt, das für mich mal rauszufinden, okay, was kann ich da rausziehen?
Okay, war das jetzt ein Punkt, oder?
Das war erstmal ein Punkt, ja.
Okay, dann theoretisch hast du aber ja dann jetzt eine Tabelle mit Gehirnbereich, wie man es triggert, und jetzt könntest du da ein Produkt einfügen und ChatGPT alle Spalten füllen lassen, wie man für dieses Produkt die Gehirnareale triggert.
Genau, mein Ziel ist, da bin ich noch nicht, ich möchte eigentlich so eine Art Checkliste erstellen für Amazon-Produkte, welche, also es wird nicht für jedes Produkt passen, für nicht jede Produktart, aber entweder man
Warum?
sagt,
Wenn du sagst, am Ende wird
weil,
alles emotional gemacht?
ja, ich glaube aber, es gibt diese, also von 0 bis 10 kann man bestimmte Produkte entweder bis maximal 1, 2 optimieren oder bis 100. Also bestimmte Produktarten sind halt emotionalisierbarer als andere. Also ich sag mal, die Baumarktschraube, die wirst du nicht so emotional aufgeladen bekommen wie ein Abnehmensupplement. Das ist einfach rein aus dem Thema raus. So. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, okay, entweder man nimmt diese Liste, um gezielt nur Produkte zu suchen, die man emotional framen kann. Das ist auch so ein Thema, wo ich gerade voll dahinter bin und sage, okay, ich glaube, das sind die Produkte der Zukunft auch auf Amazon, die in den nächsten Jahren gut funktionieren werden, weil alles andere ist so ein Vergleichsmatsch. Also es ist so das Höllenkarussell der Vergleichbarkeit auf Amazon gerade. Und wie kann man diesem entkommen? Man sucht sich Produktkategorien aus, die emotionalisierbar sind und framebar sind. Und auf der anderen Seite kann man überlegen, wie kann man die Produkte, die man sowieso schon hat, vielleicht optimieren, mehr Trigger
Ja.
hinzufügen, emotionalisieren.
Also ich glaube, das ist jetzt eigentlich sogar ein ganz geiler Übergang zu dem Thema, was ich heute so ein bisschen mit dir besprechen wollte. Das geht so ein bisschen Richtung, ja, nicht direkt Produktrecherche, so ein bisschen, aber auch so ein bisschen Richtung Produktausarbeitung. Wir haben ja im Moment die ganze Zeit sehr viele 1-zu-1-Calls und also bei Hackers. Und wir merken dann immer wieder, wenn wir mit Leuten über ihr Produkt reden, dass die Leute immer sagen, ja, ich habe noch ein E-Book oder ich habe noch eine kleine Stofftasche und das ist mein USP. Und das ist so ein bisschen, übrigens, genialer Titel, das wird safe, das Höllenkarussell der Vergleichbarkeit.
Das ist mein nächstes YouTube-Video tatsächlich.
Echt jetzt?
So heißt das.
Wollte ich dir eben
Ja.
vorschlagen, dass du das so nennst.
Das steht schon genauso im
Okay.
Skript drin, ja.
Also, dass die Leute halt immer versuchen, ein USP auszuarbeiten, was prinzipiell nicht falsch ist. Aber ich glaube, das Problem ist, so, du hast angefangen mit einem Spaghetti-Eis, dann hat das Spaghetti-Eis irgendwann noch die Erdbeersoße drauf bekommen. Dann hat es noch irgendwie krokant, keine Ahnung, diese Streu oder weiße Schokoladestreusel drauf bekommen. Dann hast du noch eine Kirsche drauf. Dann hast du noch mal eine Sahne drauf. Dann hast du einen Löffel. Dann hast du einen zweiten Löffel. Dann hast du einen fünften Löffel. Dann kommt das Spaghetti-Eis noch in einem speziellen Becher. Also sozusagen, irgendwann hat es sich mal ausge-USP'd. Aber du könntest mit einem Schnips, wenn du sagst, das ist das Spaghetti-Eis für Profi-Athleten mit Whey-Vanille-Eis, sofort hast du die Bühne verlassen. Und du stehst bei einem anderen Event und hast eine andere Zielgruppe. Das war so ein bisschen, wo ich eigentlich heute mit dir ein bisschen drüber philosophieren wollte. Und also Höllenkarussell der Vergleichbarkeit. Junge.
Aber ist das so, oder? Also, wir haben da ja, wie du gesagt hast, wir machen gerade sehr viele 1-zu-1-Gespräche mit unseren Mitgliedern. Und das Grundproblem auf Amazon oder bei Amazon-Sellern ist gerade diese ultimative Vergleichbarkeit. Du weißt nicht mal als Kunde gerade, was du kaufen sollst. Wie willst du dich als Wettbewerber also abheben von anderen? Auf Amazon sind gerade sehr viele Seller in einer Nische, die alle kein Geld verdienen. Einfach weil alle austauschbar sind und alle sich gegenseitig irgendwie kannibalisieren. Aber es fehlt diese Purple Cow, dieses, wir haben es gestern in WhatsApp auch geschrieben, der Category Breaker. Also wie schaffst du es aus dieser Suchseite auszubrechen, dass du rausstichst und jeder sagt so, okay, krass, was ist das denn? Das ist ja was ganz anderes. Ich habe eigentlich nach dem Produkt gesucht, aber das ist irgendwie anders, das ist geil, das ist. Wie du gesagt hast, das verlässt die Bühne, das hebt sich irgendwie ab, das
Ja.
macht das
Ich könnte
Produkt
mir auch
mehr als ein
vorstellen,
Produkt.
dass irgendwann auf Amazon in den nächsten Jahren die Suchergebnisseiten gefühlt wird so sein. Du hast da, ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel, auch wenn es keinen Sinn macht, beim Spaghetti-Eis, du hast das Vanille-Spaghetti-Eis, du hast das Vanille-Spaghetti-Eis mit Löffel, du hast das Vanille-Spaghetti-Eis mit Kokosraspeln oder Bio-Vanille-Eis oder Bio-Erdbeersoße und die sehen alle nebeneinander, sehen alle gleich aus. Und dann gibt es ja irgendwie ja, das Athleten-Spaghetti-Eis mit Whey-Zusätzen, also Protein-Spaghetti-Eis. Dann gibt es irgendwie das 100% bio-nachhaltig Super-Green-Spaghetti-Eis. Dann gibt es noch das Erlebnis-Spaghetti-Eis mit extremer Überraschung.
Das
Und dann,
Mystery Spaghetti Eis.
ja, genau. Und dann gibt es vielleicht noch das Gucci Spaghetti Eis mit Dubai Soße und Rolex Streuseln drüber. Und das sind dann die vier Bestseller, die irgendwie, weiß ich nicht, 80%, 90% vom Markt einnehmen und sich teilen, weil es nun einfach verschiedene Zielgruppen und Abnehmer gibt. Und der Rest ist dann im Höllenkarussell der Vergleichbarkeit.
Ja, ich habe als Notiz mir geschrieben, zu dem Video, was ich machen wollte. Amazon FBA 2025 ist, wenn dein Produkt hochwertig und nachhaltig ist, genau wie alle anderen auch. Also im
Geil.
Endeffekt, es ist alles das Gleiche, es ist
Du hast auch
einheitsbrei.
gestern noch den Satz gesagt von unserem persönlichen Marketing-Messias, dem Seth Godin. The opposite of exceptional is very good.
Ja.
Auch geil.
Oder don't be the best, be the only. Also, ja, das trifft
Unfassbar.
es auf den Kopf. Ja. Ich glaube, es ist nicht einfach, so ein Produkt zu entwickeln oder irgendwas zu finden, was halt wirklich so das Produkt in ein anderes Licht rückt, dass es wirklich raussticht. Weil, wie du gesagt, du kannst ein Spaghetti-Eis in die Zielgruppe pressen, du kannst hier noch ein in eine Richtung einschlagen, dass es vielleicht die Leute eher triggert. Aber was du eigentlich willst, ist ja raus aus dem Spaghetti-Eis zu kommen. Dass die Leute nach Spaghetti-Eis suchen, aber sie finden etwas, das hat vielleicht die Zutaten von einem Spaghetti-Eis, heißt aber gar nicht mehr Spaghetti-Eis, sondern das Spaghetti-Monster. Und das ist eine ganz andere Zusammenstellung sozusagen. Und das sticht dann komplett raus, weil es ist aus diesem Spaghetti-Eis-Brei sticht dieses Spaghetti-Eis-Monster raus, was trotzdem die gleiche Befriedigung bringt wie ein Spaghetti-Eis, aber halt ganz anders verpackt ist, ganz anders aussieht. Also du willst ja was Neues schaffen, was die anderen
Ja, und da
nicht
musst du auch
sind.
kreativ sein. Ich glaube, ich frage mich, ob ich deswegen eben das Spaghetti-Eis genannt habe. Nee, witzigerweise, ich hatte gestern Spaghetti-Eis. Also, wer es nicht weiß, ich bin gefühlt Spaghetti-Eis-süchtig, aber ich esse es trotzdem selten, weil ich sonst immer so einen heftigen Zuckercrash bekomme. Aber am Samstag war ich beim Geburtstag von meinem Onkel und da gab es Spaghetti-Eis-Pudding. Das war einfach kein
Junge.
Spaghetti-Eis, das war einfach. Unten Sahne, dann Vanillepudding, dann diese, also es war ein Spaghetti-Eis als Pudding und im Endeffekt ist das auch ein Category Breaker. Der hat einfach genau
Voll.
das gleiche Produkt genommen und zu etwas Neuem gemacht.
Ja.
Und war köstlich, ich habe die halbe Schüssel hergelöffelt. Also, und das ist auch wieder krass kreativ. Und ich glaube, das braucht es, wenn du in Zukunft noch relevant sein willst, beziehungsweise überhaupt mitmachen willst. Also ich glaube, theoretisch kommt jetzt langsam wieder die Chance für gute Marketer auf Amazon, sich richtig geil zu positionieren. Und ganz viele werden die Bühne verlassen, weil sie
Ja.
sind hochwertig und nachhaltig. Bla.
Kennst du das Bild? Links ist praktisch eine Melone abgebildet, die kostet 3 Euro. Rechts daneben ist eine Melone abgebildet, die kostet 6 Euro. Und das ist der Wiederverkäufer sozusagen. Das ist so, was alle gerade auf Amazon machen. Und rechts daneben ist nochmal ein Bild von einem Melon Juice. Und der kostet 10 Euro. Und da drunter steht Entrepreneur. Das heißt, wie schaffst du es aus diesem Produkt, was alle nur aus China sourcen und wiederverkaufen mit einem Logo drauf, zu was Neuem zu machen, wie diesem Melon Juice. Weil, warum kaufen die Leute Melone? Gut, man kann die auch essen, logischerweise, aber jetzt in dem Beispiel ist es ja dann schon das, was Leute eigentlich haben wollen, was sie viel geiler finden und was du mit teurer verkaufen kannst. Also wieder dieser Category Breaker. Und ich glaube, das muss man schaffen auf Amazon, weil die Baseline ist ja so hoch. Jeder kann gutes PPC, jeder hat gute Bilder, jeder kann SEO, jeder kann gut sourcen, jeder hat irgendwie die besten Hersteller. Also, wo willst du dich als Händler diversifizieren und differenzieren?
Ja, also, aber eigentlich liebe ich das. Es wird schwerer, aber gleichzeitig wird Kreativität und Erfindergeist wieder auch ein bisschen belohnt.
Ja.
Ich habe auch so ein bisschen, also zum Thema Produktrecherche, weil wir reden ja gefühlt nicht mehr über Nischen, sondern du sagst ja richtig Category Breaker. Und ich suche noch irgendwie na nach einem Namen für diese Methode, weil du weißt ja, wenn die Methode keinen Namen hat, wenn das Kind keinen Namen hat, benutzt es niemand. Deswegen musst du mir da nochmal helfen, einen coolen Methodennamen zu finden. Aber im Endeffekt, wir suchen ja nicht, also letztens im Hackers Call haben wir so ein bisschen drüber geredet, dass man mal nicht aufhört, nach Nischen zu suchen, sondern anfängt nach Zielgruppen zu suchen oder nach Personen. So nicht, ich bin jetzt in der Baumarktnische, sondern ich frage mich mal, was ein Heimhandwerker alles benutzt. Und dann davon ausgehend mal eine Produktpalette zu machen und dann immer Ebene tiefer zu gehen. Und im Endeffekt, du kannst mehrere Sachen machen. Du kannst einmal selber deinen Alltag durchgehen, von morgens bis abends, welche Produkte benutze ich jeden Tag. Und dann kannst du immer ChatGPT nutzen, um da Cluster zu erstellen. Beziehungsweise du nimmst mal alle Produkte, die du den ganzen Tag benutzt, dann schreibst du die Kategorie dahinter und dann lässt du dir da mal ähnliche Produkte nennen. Und dann kannst du es wieder umdrehen. Wenn du aus einem Produkt dann unter Kategorie 10 neue Produkte gemacht hast, kannst du dich bei diesen 10 anderen Produkten fragen, welche Menschen benutzen dieses Produkt und du hast 10 neue Zielgruppen gefunden. Also das ist irgendwie so ein Wechsel aus Mensch und Nische, um neue Produktideen zu finden. Und das kannst du wirklich, also viele haben nämlich dieses Kreativitätsproblem, sie wissen nicht, wonach sie suchen sollen. Und natürlich gibt es Methoden, Helium 10, Blackbox, das ist auch vielleicht fürs erste Produkt gut. Aber um mal so ein bisschen kreativ zu werden, du musst einfach nur den Ort wechseln. Also wenn ich jetzt hier sitze, sehe ich, keine Ahnung, ich sehe eine Kamera, ich sehe ein paar Lichter, ich sehe Kabel, ich sehe irgendwie unsere Einrichtung, ich sehe ein Sofakissen, ich sehe Fenster, keine Ahnung, so. Und das wären schon Sachen, wo man ausgehend davon, ich hätte direkt 5 Startpunkte und könnte diverse Produkte finden. Gleichzeitig könnte ich jetzt aber sagen, ich gehe jetzt ins Café und guck mir einmal an, was steht überall in diesem Café. Welche Menschen sitzen in diesem Café? Was machen diese Menschen? Was benutzen diese Menschen? Was tragen diese Menschen? Und das kannst du den ganzen Tag machen. Du kannst es im Fitnessstudio machen, du kannst es in der Deutschen Bahn machen, du kannst es beim Spazierengehen machen. Wahrscheinlich, wenn du es beim Spazierengehen machst, kommst du sogar mit 100 Produktideen nach Hause. Und ausgehend davon machst du quasi so einen Ideenbaum in alle Richtungen. Aber das Wichtigste ist, dass du dich nicht dann komplett in einer Nische verlierst, sondern bei einer Person oder einer Zielgruppe. Also was benutzt dieser Mensch den ganzen Tag? Und wenn du von deiner Marke noch ein Produkt hättest, was würde ich kaufen? Also ich würde mir wünschen, dass es von Marc Staller nicht nur die Socken gibt, sondern vielleicht auch Kissenbezüge, weil ich irgendwie weiß, das ist alles Bio-Baumwolle aus Portugal und die ist mir wichtig. Und ich weiß zum Beispiel, dass alles von der Klamottenmarke Marc Staller eher eintönig ist, also nicht so fancy. Auch vielleicht ein bisschen mehr, ja, schwarz, also ein simpler Farbton. Und wenn ich wüsste, dass ich nach etwas nachhaltigen, cleanen suche, würde ich bei dir gucken. Und dann ging es, also wir haben ja theoretisch in meinem Beispiel die Nische Socken verlassen und sind plötzlich bei Kissenmöbel. Aber weil es mir darum geht, dass ich simple Farben haben möchte.
Ja, also wer die Marc Staller Bio-Baumwoll-Kissenbezüge haben möchte, einfach kommentieren, dann bringe ich die raus. Nee, also wie du gesagt hast, ich glaube, die Zielgruppe zu verstehen und wirklich zu verstehen, ist so underrated, weil zu verstehen, warum Kunden überhaupt Produkte kaufen, ist schon so ein riesen Wettbewerbsvorteil. Oft hört man ja, so gerade bei Anfängern, ja, ich habe mir das und das Produkt rausgesucht. Ach so, cool, machst du das auch so als Hobby? Nee, noch nie. Und ich weiß auch gar nichts drüber. Dann denke ich mir so, okay, kann funktionieren, aber super schwierig, weil nur weil die Daten in der Blackbox bei Helium 10 oder so das ausspucken, heißt es ja, du baust ja gerade das, was schon da ist. Wir wollen ja eigentlich was bauen, was irgendwie noch nicht da ist. Und dafür musst du die Zielgruppe verstehen, weil du musst verstehen, wie die redet, was für Insider-Jokes die haben, was denen wichtig ist, was ist der Wert, den sie eigentlich möchten hinter dem Produkt, was sie kaufen. Wenn jetzt zum Beispiel super viele Leute auf Amazon, also liest in den Kommentaren zum Beispiel bei Notizbüchern, das kaufen super viele Leute, die ins Gym gehen, dann würdest du vielleicht einfach nur ein neues Notizbuch rausbringen. Aber eigentlich, was die Leute ja wollen, ist ja ihr Training zu locken. Das heißt, zu verstehen, was das dahinter ist eigentlich, was sie damit machen wollen. Und das dann rauszuarbeiten und vielleicht dem ganzen Ding einen coolen Namen zu geben, wie ich habe in meinem Video das Beispiel auch genannt mit Proteinriegeln, dass man zum Beispiel dem einfach einen neuen Namen gibt und sagt, das ist der Gains Saver zum Beispiel. Weil das ist so ein Begriff, den kennen alle, die ins Gym gehen, so erstmal die Gains saven, danach was essen, so. Du gibst dem Produkt etwas mehr, den Wert dahinter eigentlich, was
Und
es
auch einen
ist.
Anwendungszweck, ja.
Genau. Das heißt, du kannst aus diesem Proteinriegelmarkt ausbrechen. Die einen haben 20 Gramm Protein, die anderen 30, der eine hat Schoko, der andere Vanille. Du hast keinen Proteinriegel, du hast einen Gainsaver. Und das ist auch schon ein bisschen lustig, sodass man das seinen Kumpel schenkt und so hier zum Gainsaven, hast einen Gainsaver. Also es ist so ein bisschen, man muss wirklich tief in die Zielgruppe reintauchen, um zu verstehen, wie kann ich das zu so mehr als einem Produkt machen und so dem Ganzen einen höheren Wert geben. Und deswegen, ich glaube, um solche Produkte zu erstellen, muss man die Zielgruppe verstehen oder sich wirklich tief reinarbeiten, warum die Leute es wirklich kaufen.
Und es muss auch nicht das eigene Hobby sein. Beste Beispiel damals bei Vincent und Simon. Die haben eine Säge rausgebracht, so eine Japan-Klappsäge, glaube ich. Und die meinten, die waren in jeder Facebook-Gruppe, die irgendwas mit Handwerkern zu tun hat, und haben auch reingeschrieben: so, ey Leute, wir arbeiten gerade an einer neuen Säge. Das haben wir ausgearbeitet. Was ist euer Feedback? Und dann haben die sich von der Zielgruppe auch wirklich in Diskussionen mal sagen lassen: ey, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Haben dann an ihrem Prototypen gearbeitet und haben dann irgendwann gesagt, diesen 5 Leuten, ey, ihr habt uns übelst geholfen. Wir haben jetzt unsere erste Säge, wir schicken euch die mal einmal zu. Also und gebt uns mal wirklich ein ehrliches Feedback. Das Produkt gab es noch gar nicht auf Amazon. Also die haben quasi ihr Golden Sample schon rumgeschickt. Und dann gab es noch so einen von denen dann irgendwie, ey, das Ding ist schon 90%. Irgendwie würde mir jetzt nur noch fehlen, dass irgendwie genau das, damit ich, wenn ich in diesem Use Case das mache, das Ergebnis habe. So, haben das noch umgesetzt. Und dann nochmal mit denen geschrieben und dann meinten die, das würde ich selbst als Profi-Handwerker sozusagen approven, wenn das jemand kauft. So, und diese Detailliebe, sich da reinzuarbeiten und auch aus diesen Gesprächen das dann in Bildern kommunizieren zu können, das macht halt einen Topseller aus.
Ich erinnere mich, bei Hacking Live war Simon im Panel Talk dabei, oder Vincent war das. Und im Publikum wird die Frage gestellt, ey, wie habt ihr es eigentlich geschafft, jedes Produkt zu so einem Banger zu machen? Warum habt ihr so eine hohe Trefferquote an erfolgreichen Produkten gehabt? Und er meinte auch, wir haben mit den Leuten geredet.
Ja.
Also, wir haben die Zielgruppe wirklich mal gefragt. Wir saßen nicht in unserem stillen Kämmerchen und haben ein bisschen Amazon-Bewertung gelesen und überlegt, was kann ich für ein E-Book beilegen, sondern wirklich mal die Zielgruppe kennengelernt, wirklich verstanden, was sie damit machen. Und das
Ich
Ganze ist zu
persönlich
einem
glaube ja,
richtig geilen
dass
Produkt
dieses
gemacht.
scheiß E-Book das größte Luftschloss auf dem Planeten
Ja.
ist. Niemand braucht ein E-Book oder guckt es sich an, außer es ist etwas, dein Produkt ist so geisteskrank kompliziert, dass ich dieses Video wirklich brauche, um vielleicht es aufzubauen, das Produkt. Aber man kauft sich ja, keine Ahnung, ein Produkt mit irgendeiner Intention und man weiß schon, wofür man es braucht. Also ich will weder deine Rezeptideen, noch deine Umsetzungsideen, noch deine drei Tipps für besseren, keine Ahnung was. Also ich persönlich glaube, von 1000 Kunden laden keine 50 dein E-Book runter. Und von den 50 lesen es auch nur 5.
Ja, also das E-Book-Ding ist tot. Ich glaube, da, damals wurde es angefangen aus dem Hintergrund raus, wie kann ich,
Ein
es
USP
gab,
erschaffen.
ich glaube, gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, es ging damals mehr darum, wie kann ich im Hauptbild ein Pattern Interrupt schaffen. Und damals durfte man nur entweder die Produktverpackung, und wenn die ugly war, dann hast du halt Pech gehabt, oder etwas, was dem Produkt beiliegt, in das Bild einfügen. Und so
Ja.
konntest du mehr Pattern Interrupt und Attention für dein Hauptbild bekommen, wo er dann fett drauf stand. Ich habe mal Schlafmasken verkauft und da stand da drauf die Schlafbibel so. Das habe ich da nur reingepackt, einfach, dass das Bild anders wirkt. Ich bin mir sicher, das hat nie jemand gelesen, dieses Ding. Aber ja, also wer heute noch E-Books, die Bild, also das Produkt packt, ist eigentlich lost. So.
Ja, es wird sich viel verändern, aber ja, man muss einfach im Endeffekt, wie gesagt, mit den Leuten reden. Und ich finde, du hast dann auch, du gehst auch einfach mit viel mehr Selbstsicherheit in den Markt, weil du einfach weißt, dass dein Produkt gut ist und auch besser ankommen wird. Es
Ja.
ist halt einfach, man merkt einfach bei den Leuten, wer sich mehr Mühe gegeben hat als wer anders. Wer sich so richtig eingearbeitet hat. Oder wer eben nur kurz die Bewertung durchliest. Mittlerweile gibt es ja, ich glaube, bei Amazon hast du ja mittlerweile diese AI-Funktion, dass über den Bewertungen steht, Kunden sagen über dieses Produkt. Lesen sich das durch, gucken dann irgendwie bei Alibaba das zweitbeste, was man sourcen kann. Ah, du sagst auch in letzter Zeit häufiger, wenn wir reden übrigens, Alibaba-Produkte sind nicht die Zukunft, deiner Meinung nach. Erzähl mal, wie du das meinst.
Ja, ich meine damit gar nicht, dass Produkte aus China per se nicht mehr funktionieren. Ich meine damit, dass gefühlt alle gerade, also im Prinzip ist es ja so, du willst eigentlich nie das machen, was alle gerade machen. Weil wenn es alle gerade machen, funktioniert es eigentlich für keinen mehr. Du willst eigentlich das machen, was jemand macht, bevor diese Kurve kommt. Also man sagt ja, ahead of the curve. Machst du das, bis die Kurve da ist und danach ist es eigentlich schon wieder so, wenn es alle machen, funktioniert es für keinen mehr. Also du willst eigentlich dieses Bitcoin, bevor es Bitcoin ist, so in dem Sinne. Und alle haben gerade die gleichen SOPs, um Produkte zu finden. Alle haben den gleichen Bewertungsablauf für gute Produkte. Alle haben die gleichen Data KPIs für Produkte. Alle nutzen die gleichen Tools für Produkte. Und am Ende kommen bei allen die gleichen Produkte raus. Das heißt, wenn du an einem Produkt arbeitest, arbeiten wahrscheinlich fünf andere gerade an dem Produkt. Und wenn du es rausbringst, denkst du dir, fuck, wo kommen die ganzen Leute auf einmal her? Die Nische war doch ineffizient, die Nische war doch unterbesetzt. Und plötzlich haben die das gleiche gute Produkt ausgearbeitet wie du. Und das willst du eigentlich verhindern, indem du halt wirklich Kreativität nutzt und nicht diese Standardprozesse. Weil Prozesse sind dafür da, um Dinge auf Masse zu machen. Und was passiert dann? Alle bringen die gleichen Produkte auf Masse raus. Und du willst ja dieses Vergleichshöllenkarussell verlassen. Und um das auf Alibaba zurückzukommen, diese Prozesse sind halt auf Alibaba ausgerichtet, weil so kannst du auf Masse konstant viele Produkte rausbringen, weil standardisierte Prozesse so, wenn du es nicht auf Masse machst und diesen SOP-Prozess nicht machen möchtest, was smart ist, weil es nicht jeder macht, dann musst du halt andere Wege gehen. Dann musst du überlegen, okay, welche Produktarten kann ich woanders her sourcen? Wie kann ich die überhaupt vielleicht erstellen? Muss ich dafür vielleicht sogar ein neues Produkt fast anfertigen lassen, muss ich das irgendwo zusammensetzen lassen. Also dieses Ausbrechen, Out-of-the-Box-Denken aus diesem Alibaba-Sourcing ist, glaube ich, deswegen so wichtig, weil das der einzige Weg ist, um nicht wirklich das zu machen, was alle anderen machen. Deswegen habe ich das öfter jetzt gesagt. Ich bin nicht per se gegen Alibaba-Produkte oder China-Produkte. kannst du genauso wahrscheinlich erfolgreiche Produkte rausbringen. Mir geht es eher so, dass dieses von der Stange kaufen halt
Ja, im
gefährlich
Endeffekt, du
ist.
meinst, glaube ich, so ein bisschen, du gibst bei Alibaba halt oben dein Produkt ein und dann siehst du ja 50 Mal das gleiche Produkt in der Suchergebnisseite. Du kannst ja trotzdem dann einen Hersteller finden, aber mit dem halt mal reden, so, hey, ich will dieses Produkt zwar sourcen, aber ein bisschen anders. Kriegen wir dieses Produkt gemeinsam bei dir in der Fabrik so angepasst oder verändert, dass es meinen Wünschen entspricht? Also es geht, glaube ich, eher, du willst nicht eins von diesen 50 Bildern sourcen, sondern du willst da einen Hersteller finden, mit dem du was Neues kreieren kannst. Weil im Endeffekt auf
Ja.
Alibaba sucht man ja Hersteller.
Ich glaube, oft muss es nicht mal ein anderes Produkt sein. Ich glaube, du kannst ein Produkt so neu framen,
Ja.
dass es zu was Besserem wird, obwohl es exakt das gleiche Produkt ist, wie die anderen verkaufen. Wenn du Duschgel verkaufst, so Lavendel-Duschgele zum Beispiel, gibt tausende Anbieter für Lavendel-Duschgel auf Amazon. Was ist, wenn du es nicht mehr Lavendel-Duschgel nennst, sondern deine Auszeit oder das unter deine Me-Time oder
Maschinenreiniger.
Maschine. Guck mal. Ja, perfekt. Ein Duschgel für Fitness-Leute. Der Maschinenreiniger. Hammer.
Aber mit
So.
Lavendelduft. Weil es
Vielleicht.
muss nicht immer jedermann irgendwie nach Moschus oder nach Kettenfett riechen. Du darfst auch mal nach Lavendel riechen mit.
Kettenfett. Ja, perfektes Beispiel so. Ein Produkt neu geframed. Anstatt Duschgel für Männer, der Maschinenreiniger. Perfekt auf die Zielgruppe targetiert. Es ist lustig. Das Schenken, das Geschenkprodukt. Das heißt auch hochpreisig, bisschen besser. Perfekt. Ja, sowas in die Richtung. Und das ist am Ende auch bloß ein Duschgel. Also du könntest wahrscheinlich das Lidl-Duschgel von der Stange nehmen, als Maschinenreiniger branden. Und es wird trotzdem besser laufen als das Lidl-Duschgel auf Amazon. Einfach weil es etwas Neues ist, ja. Perfektes Beispiel.
Ja, dann haben wir ja unser Produkt, was
Lass
wir beiden
mal
jetzt.
den Maschinenreiniger rausbringen.
Ja, ich glaube halt auch irgendwie, also selbst auf Amazon, die Leute suchen zwar nach Duschgel, aber wenn du dann da sowas wie einen Maschinenreiniger positionierst, ich glaube, du holst dann doch manche Personen damit trotzdem ab.
Ja, klar. Also wenn ich nach Duschgel suche und den Maschinenreiniger sehe, dann kaufe ich den auf jeden Fall.
Aber auch, weil du es wahrscheinlich einfach lustig findest.
Klar, ja. Und ich würde es dir auch schicken und wahrscheinlich würde ich es dir sogar bestellen.
Ja, genau. Und dann, aber jetzt, so funktioniert Viralität und halt auch, jetzt kommt wieder das nächste Zitat von Seth Godin, Remarkable products are products that are worth making a remark about. Ganz oft Mark in
Ja.
diesem Satz. Ich habe dir gestern Abend das Ding übrigens auch noch per Memo geschickt. Aber es ist halt wirklich, frag dich mal, wenn du an deinem Produkt arbeitest, glaubst du, dass jemand dieses Produkt von dir ernsthaft weiterempfiehlt, weil er es so gut findet. Ich muss sagen, wir haben zum Beispiel bei unseren Weingläsern, ist natürlich ein Designprodukt, kann aber auch, also auch eine Mischung aus Design und Glück, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ein paar Freunde haben am Anfang die Gläser bestellt und haben uns Bewertungen gegeben und ein Kumpel von mir, oder von uns, Stefan, Stefan kennst du, mit dem wir damals in Rüdenau waren, der hat diese Gläser seiner Mutter geschenkt und dann kam irgendwann ein Foto von der Familienfeier, wo er gesagt hat, meine Familie ist ganz begeistert von den Gläsern und fragt, wann denn die Rotweingläser rauskommen würden. Und nur dann hast du halt irgendwie ein Produkt, was sich auch, naja, also zusätzlich zu Werbemaßnahmen auch anders verbreitet. Weil wenn du, ich meine, im Endeffekt ist es ja, wenn du ein Produkt hast, was so scheiße ist, dass man es A gar nicht benutzt oder wegsteckt oder im Worst Case oder sagt, bestell das auf keinen Fall, dann hast du halt sowieso verloren. Dann kannst du natürlich noch ein neutrales Produkt haben. Jemand fragt dich, wie war's? Ja, hat getan, was es sollte. Und dann hast du halt Produkte, dass entweder sagst du von dir aus, ey Kollege, wenn du das suchst, würde ich an deiner Stelle das nehmen. Oder jemand ist bei dir zu Besuch, sieht dieses Produkt und fragt sogar aktiv nach. Wie bei Seth Godin, sein Buch hat er verschickt in einem lilanen Milchkarton. In der Milchtüte, die war lila. Und da war auf dem Schreibtisch stand der Milchkarton. Und Gäste haben gefragt, warum steht da eine Milch auf deinem Schreibtisch? Das ist keine Milch, das ist ein Buch. Und schon hast du das Gespräch eröffnet.
Ja.
Also ich finde Kreativität, nee, das ist jetzt, Kreativität muss belohnt werden. Jetzt klinge ich wie ein Politiker. Ich glaube, in Zukunft wird Kreativität immer mehr belohnt.
Ja,
Und
vor
das
allem
wird den
auch
Unterschied machen.
wegen künstlicher Intelligenz, weil das macht es ja noch einfacher, auf Masse Prozesse zu optimieren und Dinge zu machen, die vorher ein bestimmtes Skillset gebraucht haben.
Und im Endeffekt sonst, du machst halt, also wenn du diese Vergleichsprodukte machst, du machst durchschnittliche Produkte für durchschnittliche Menschen, die bereit sind, einen durchschnittlichen Preis dafür zu bezahlen. Aber wenn du Menschen erreichen willst, die sozusagen Skin in the Game haben, in ihrem Interesse, die bereit sind, ein extra Geld auszugeben, musst du auch das extra Produkt liefern. Wie jetzt hier Felix, dein Kumpel, du hast ja auch gesagt, die Sachen, die der kauft, sind eigentlich immer die besten. Der setzt sich da krass mit auseinander, aber wenn er dann das Ergebnis seiner, also privaten Produktrecherche ist, dann kauft er das Produkt, was auch am besten ist, weil es ihm das wert ist. Und eigentlich willst du an solche Leute verkaufen, weil, naja, sonst hast du halt dieses also preisliche Race to the Bottom.
Ja, also es ist auch der Satz so, wenn du nicht der günstigste sein kannst, sei der teuerste. Und um der teuerste sein zu können und gut verkaufen zu können, musst du etwas besonders machen und nicht unbedingt der Einzige sein, aber etwas Besonderes sein in dem Sinne. Ja.
Wollen wir mal, ich finde, das ist eigentlich ein ganz lustiges Beispiel. Du hast ja deine geile Tabelle gebaut. Also erstmal musst du mir die mal schicken, ich würde die gerne mal sehen. Dann, wenn wir die fertig haben, können wir die ja mal bei MC Hackers in unsere Gruppen reinposten. Und wollen wir mal, falls du das bis zur nächsten Folge schaffst, den Maschinenreiniger
Geil.
ausarbeiten so ein bisschen. So ein kleines Podcast-Produkt. Also wir wollen es nicht sourcen, aber dass wir das mal am Maschinenreiniger irgendwie durchsprechen. Weil du
Ja,
hast ja auch mal
genau.
irgendwie gesagt, Routinen einbauen, das Belohnungssystem irgendwie. Also du hast da ja ganz viele Punkte. Und ich glaube, mit dem Maschinenreiniger haben wir ein witziges Beispiel, wo man aus einem Lavendel-Shampoo plötzlich eine andere Zirgelgruppe bespielt. Aber der
Ja, lass das
Lavendel-Duft
gerne machen.
bleibt.
Ja, finde ich gut. Ich arbeite das mal weiter aus und dann können wir den Maschinenreiniger mal ein bisschen konkrete Details geben. Finde ich gut.
Geil, das machen wir in
Wer
der nächsten
weiß, ey
Folge.
Chris, vielleicht bringen wir den noch raus, das
Vielleicht bringen
Podcast-Produkt.
wir den raus. Okay, jetzt bevor wir die Folge beenden, noch kurz, wir gehen bald mit unserem Ticketing vom AMC Hacking Live 2026 online. Einmal kurz, wer es nicht weiß, AMC Hacking Live ist unser AMC Hackers Event. Das machen wir einmal im Jahr, Ende Januar, 24.01.2026. Das ist unser absolutes Highlight-Event mit Top-Speakern, mit einer Messefläche, Afterparty. Bis zu 1000 Gästen haben wir Platz vor Ort. Da gehen wir bald ins Ticketing. Das heißt, bitte speichert euch schon mal im Kalender den 24.01.2026 ab, damit ich das schon mal gesagt habe. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, mit Marc und mir zu connecten, unter dem Podcast oder unter dem YouTube-Video ist ein WhatsApp-Link. Da könnt ihr uns eine Nachricht schreiben, beziehungsweise mir, und da sind auch wir die Antworten. Also, falls ihr Bock habt zu connecten, schreibt uns einfach mal, dann können wir über eure Produkte reden, euch vielleicht ein bisschen Input geben zur Positionierung, zur besseren Ausarbeitung. Und dann würde ich sagen, Marc, treffen wir uns nächste Woche wieder und arbeiten den Maschinenreiniger aus.
Perfekt.
Alles klar. Marc, mein
Cool, freue
Lieber,
mich
mach's
drauf.
gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.